Ja, hi und hallo, ihr Lieben.
Und willkommen zurück zu
Zwischenkohle
Currywurst.
und Mord.
Und heute ist Betty wieder dran und ich gebe meinen Senf dazu.
Jawohl, da bin ich mal sehr gespannt, denn es geht heute um ein Männerthema.
Du hast mir, also wir erzählen uns ja eigentlich nicht so häufig von unseren Fällen, aber du hast mir ja jetzt im Vorfeld schon mal ein bisschen was erzählt und ich bin sehr gespannt. Ja, leg los, Betty.
Dann leg los. Also, Fallschirmjäger ist ein Beruf, von dem viele junge Männer träumen. Mittlerweile auch viele Frauen. Fallschirmjäger bei der Bundeswehr hat so den Nimbus von Gefahr, Abenteuer, Action, Heldentum und Kampf. Die Ausbildung zum Fallschirmjäger ist lang und hart. Nur die allerbesten Bewerber kommen für diese Aufgabe in Betracht und schon auf dem Weg dahin werden viele ausgesiebt. Fallschirmjäger ist dazu da, um von einem Flugzeug aus im Kriegsfall hinter die feindlichen Linien gebracht zu werden, um alleine und auf eigene Faust im Rücken des Feindes zu operieren. Fallschirmjäger werden zwar hingebracht, aber nicht mehr abgeholt. Das heißt, im Augenblick, an dem sie am Einsatzort landen, danach sind sie auf sich gestellt, und zwar mitten im Feindesland. Meist besteht ihre Aufgabe darin, Brückenköpfe, Straßenverkehrswege und andere Verkehrsknotenpunkte im Hinterland des Feindes zu sichern, um eine Luft- oder Bodenoffensive ihrer eigenen Leute vorzubereiten. Die Gattung ist noch gar nicht mal so alt und wurde eigentlich erst im Zweiten Weltkrieg wirklich eingesetzt. In der Regel muss man nicht nur ein guter Nahkämpfer und Schütze sein, man braucht auch mentale Skills für diesen Beruf, wie eine hohe Belastbarkeit, aber auch Intelligenz mit der Fähigkeit, komplexe Sachverhalte und Aufgaben schnell lösen zu können. Die Fallschirmjäger gelten deshalb als Elitetruppe der Bundeswehr. Gerne auch noch kombiniert mit Kampfschwimmern oder sonstigen Spezialisten.
Ja, also wenn man jetzt sagt, okay, Fallschirmspringer, du musst ja auch eine Orientierung haben. Und wenn ich jetzt daran denke, dass ich mich schon im Einkaufszentrum verlaufe oder mein Auto nicht wiederfinde, würde ich auf jeden Fall ausgesiebt.
Ja, ich glaube, ich auch. Mein Urgroßvater hat wohl am Ende des Krieges auch in dieser Funktion, und der war ja auch bei der Luftwaffe, also irgendwas in dieser Art gemacht, hat manchmal so Andeutungen gemacht, aber viel durfte der nicht erzählen. Das war wohl geheim alles. Na gut, also gehen wir zurück in das Jahr 1969. Das ist noch nicht lange her. 24 Jahre zuvor ist die Bundesrepublik gegründet worden, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ganze 14 Jahre danach, also 1955, ist die Bundeswehr gegründet. Das heißt, seit 1957 gibt es jetzt diese Kaserne. Wir gehen nämlich an einen anderen Ort, mal aus dem Ruhrpott raus, und zwar nach Lebach. Lebach ist ein Ort im Landkreis Saarlouis an der französischen Grenze. Also in Saarlouis war ich schon. Das winzige Bundesland Saarbrücken, ne? Und dort befindet
Wunderschön oder nicht wunderschön?
gemischt. Dort befindet sich eine Militärbasis, auch eine Bundeswehrkaserne, die heute Graf Hässler oder Hasler Kaserne heißt, damals aber noch nicht, glaube ich, einen Namen hatte. Jedenfalls in der Grenzposition. Und zwar in der Kaserne sind ja die Soldaten untergebracht und sind die Truppenübungsplätze, aber die Munition wird nicht vor Ort gelagert. Die Munition wird in 12 Bunkern, in extra Munitionsbunkern im Wald davor gelagert, damit im Falle eines Angriffs nicht beides sozusagen getroffen ist. Und vor allem nicht die Munition. Deshalb sind die zerstreut im Wald. Dieses Gelände in Lebach liegt ein bisschen außerhalb, in einem sehr kleinen Ort. Lebach selbst ist auch sehr klein, hat nur 20.000 Einwohner. Und der kleine Ortsteil Langenwerder, der ist winzig. Und da im Wald befindet sich also ein eingezäuntes Sperrgebiet der Bundeswehr, gesichert durch einen hohen Maschendrahtzaun, oben mit Maschendraht, Stacheldraht und ein ziemlich großes Gelände, auf dem sich diese 12 Bunker befinden. Und auf diesem Gelände befindet sich eine Baracke. Diese Baracke ist in so einer Nachkriegsweise errichtet, also aus Sperrholz, dünnen Wänden. Also nichts massiv, keine massiven Wände, und das ist wichtig zu wissen. Dünne Fensterchen und beherbergt eine winzig kleine Wachstube. Ist also mehr so eine Art Gartenlaube eigentlich. In dieser Wachstube gibt es einen Raum mit Pritschen, Da sind also wirklich nur zwei Doppelstockbetten, ein Tisch und zwei Stühle. Und dann nochmal sanitäre Einrichtungen und dann nochmal so eine winzige, ich glaube, 2 Quadratmeter große Wachstube. Alles besteht aus dünnen Sperrholzplatten. Ist also nicht wirklich ein Schutz. Dann gibt's da noch so ein Bulleröfchen drin und halt bloß und das war's dann. Natürlich wird das Munitionslager und dieses Gelände bewacht. Und es wird bewacht, üblicherweise von einem Trupp von 5 Leuten. Und es ist so, dass immer nur einer wohl wach ist und eine Runde dreht oder mehrere Runden dort dreht und herumläuft, während die übrigen sich in der Wachstube aufhalten. Und nun ist es halt der 20. Januar 1969. Es ist kalt und wir befinden uns jetzt im Geiste mit auf diesem Gelände. Es ist 2.50 Uhr in der Nacht. Die Schicht endet um 3 Uhr. Bis 2.50 Uhr hat der diensthabende Soldat das Gelände noch umrundet mit gezücktem Gewehr, während die übrigen nebenan gelegen haben und geschlafen haben. Um 10 vor 3 üblicherweise betritt er dieses Gelände, also diese Baracke, um die zu wecken. Die ziehen sich an. Er sagt dann, was passiert ist und was nicht passiert ist. Und dann geht in die neue Truppe raus und er legt sich hin und schläft. An diesem 20. Januar befinden sich dort der Unteroffizier Erwin Poh, der Obergefreite Arno Bales, sowie die Gefreiten Dieter Horn und Ewald Marx, sowie ein weiterer Soldat, dessen Name aber nicht genannt wird. Diese 5 Wachsoldaten, davon schlafen jetzt 3 tief und fest, als also der Wachhabende den Raum betritt. Gleichzeitig, also das sind auch Dinge, die den Zivilisten, also anderen Personen im Ort, nicht bekannt sind. Dieser Ablauf ist anderen Personen vollkommen unbekannt. Das sind absolute Militärinternas, die anderen, auch den Bevölkerung von Lebach nicht bekannt ist, weil sie an dieses Sperrgebiet gar nicht rankommen.
Also du sagst das jetzt so, als wäre das für den Fall später noch relevant.
Mhm.
Okay.
Ein Soldat gibt sich gerade zu diesem Zeitpunkt in den kleinen Nebenraum, um etwas zu holen, während gleichzeitig draußen vor dem Gelände 2 Männer lauern. Beide sind ein Paar.
2 Männer?
Ein Liebespaar.
Oh.
1969.
Ja, natürlich gab es das nur zu jeder Zeit, aber da wurde es noch nicht so intensiv ausgelebt.
Es war eine Straftat. Es war eine Straftat, für die man ins Gefängnis ging.
Ja, bis in die 90ern bei uns in Deutschland, ja.
Bis in die 90er. Schlimmer ist, sie sind nicht in einer Zweierbeziehung, sondern sie leben eine offene Dreierbeziehung. Sie sind in einer Dreier-Ehe zusammen. Oh. Aber nur 2 von diesen sind jetzt auf den Weg, während, nun ja, der dritte sich eher im Vorfeld verdient gemacht hat. Und 2 dieser beiden Männer lagern nun bereits seit 2.30 Uhr vor dem Außengelände, und zwar 20 Minuten vor dem Schichtwechsel. Beide haben sich von außen an den Draht herangeschlichen und haben große Löcher unbemerkt und leise in den Maschendraht geschnitten. Der Wachhabende hat das nicht bemerken können, denn die haben natürlich gewartet, bis er in seiner Runde da weiter weg ist, und haben dann blitzschnell aufgeschlossen. Sie haben gewartet bis zu dem Augenblick, eben genau um 2.50 Uhr, bis sie sehen im Schein der Laterne, die sich vor dem Eingang der Baracke befindet, dass er jetzt diese Baracke betritt, um die darin schlafenden Kameraden zu wecken. Sie klettern innerhalb von Sekunden durch den Zaun und dann schleichen sie sich ab.
Also sind die also auch relativ sportlich? Weil jetzt jemand, der sehr kräftig ist oder sehr langsam, könnte das jetzt nicht bewältigen.
Jawohl. Tja, machen wir hier einen kleinen Cut. Am nächsten Morgen um 8 Uhr merkt man in der heutigen Graf Hasler Kaserne, dass irgendetwas nicht stimmt. Um 8 Uhr erfolgt keine Rückmeldung. Es kommt keiner zurück und es geht auch keiner ans Telefon. Also wird eine Truppe dorthin geschickt, um zu sehen, was los ist. Finden ziemlich schnell schon die Löcher im Zaun. Ihnen dämmert, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Vom Wachhabenden ist nichts zu sehen, weit und breit nicht, und ihnen fällt eben sofort auf, dass das Gelände unbewacht erscheint. Totenstille liegt über der ganzen Sache. Man müsste eigentlich die Kameraden hören, aber das ist nicht der Fall. Es ist Totenstille. Sie denken, die haben vielleicht verschlafen oder sitzen beim Spiel.
Alle fünf, das ist eigentlich unwahrscheinlich.
Sehr unwahrscheinlich. Und dann fällt ihnen die gespenstische Stille auf und sie öffnen die Tür der Baracke und trauen ihren Augen nicht. Vor ihnen liegen vier Männer, teilweise noch in den Betten und sind von Schüssen durchsiebt. Andere sind in kompletter Uniform. Sie liegen da, so wie man sie angetroffen hat, und es ist ganz offenkundig, dass sie im Schlaf erschossen worden sind.
Also die einen waren ja, glaube ich, noch wach und hatten Dienst und drei sind ins Bett gegangen von den fünf, hattest du gesagt?
Drei ja. lagen im Bett und die drei, die im Bett lagen, sind alle tot. Einer liegt in diesem Schlafraum, ist schwerstens verletzt, von ganz vielen Kugeln getroffen, und das ist der Wachhabende, der eben reingegangen ist.
Aber er lebt halt noch, okay.
Er lebt noch. Und dann suchen sie den fünften, der befindet sich im Nebenraum, ebenfalls von sehr vielen Schüssen durchsiebt und lebt ebenfalls noch. Sie holen jetzt einen Notarzt, was jetzt natürlich auch einige Zeit dauert, wegen des unwegsamen Geländes. Es ist ganz offenkundig, dass die Täter die beiden anderen für tot gehalten haben und deshalb von ihnen abgelassen haben. Aber ihnen war nicht klar, dass die beiden Männer noch am Leben waren. Die beiden werden ins Krankenhaus gebracht, können aber aufgrund ihres Zustands nichts zum Tathergang sagen und auch überhaupt nicht sagen, was da passiert ist. Denn die anderen haben, wie gesagt, geschlafen, der Wachhabende war im anderen Raum, also sie haben das alles nicht mitbekommen.
Ja, und ich glaube, die sind ja auch nicht wirklich ansprechbar, ne? Also so vor lauter Schmerzen.
Nein, die waren erstmal nicht vernehmungsfähig, dann mussten sie operiert werden, also und danach konnten sich an eigentlich nichts erinnern. Was jedoch den Militärpersonen sofort auffällt, ist, dass der Schlüssel am Brett fehlt. Und zwar der Schlüssel, der zu den Munitionsbunkern führt. Außerdem fehlen zwei oder drei Sturmgewehre, und zwar die, mit denen geschossen worden ist. Nicht jedoch die Handfeuerwaffen. Die Handfeuerwaffen, oder sagt man Faustfeuerwaffen, ich weiß es gar nicht so genau, die sind nicht mitgenommen worden. Die bewährte Walter liegt nach wie vor an den Soldaten. Die Sturmgewehre sind weg.
Das wundert mich aber seltsam. Also dann, entweder muss sich da jemand wirklich auskennen oder wirklich gezielt nach bestimmten Sachen gesucht haben.
Jawohl. Also gehen sie in voller böser Ahnung hinüber zu den Bunkern. Die Bunker sind alle geöffnet worden. Dort sind ebenfalls weitere Sturmgewehre entwendet worden, sowie Munition für diese Gewehre in einer erheblichen Menge und in einem erheblichen Ausmaß. Danach sind die Täter geflüchtet. Die Polizei steht nun vor dem Problem, dass sie herausfinden muss, was da jetzt passiert ist, was schwierig ist aufgrund der schweren Verletzungen. Dazu kommt, dass einer der Schwerverletzten, Ewald Marx, 6 Wochen später auch gestorben ist, sodass man also nun von 4 Toten ausgehen muss und einem Schwerstverletzten.
Also wahrscheinlich war der Körper zu lange, ja, zu der Zeit bestimmt nicht schnell genug.
Ja. Die Hälfte konnte man nicht mehr, nein. Also mitgenommen hatten sie 1000 Schuss Gewehrmunition, dann doch aber noch 50 Schuss Pistolenmunition, aus dem Bunker dann auch doch noch 2 Faustfeuerwaffen, und zwar die bewährte Walter P1 und die 3 Sturmgewehre vom Typ HKG3. Man hat in der Zeit vermutet, dass das irgendwie mit einer terroristischen Organisation zusammenhängt und hat also dann eigentlich überlegt, welche Terroristen dafür in Betracht kommen würden. Dann geleitet wird diese ganze Untersuchung jetzt durch einen sehr prominenten, den Oberstaatsanwalt Siegfried Buback. Das ist auch ein Name, der hinterher mit der RAF noch ganz massiv in Verbindung treten wird. Aber zunächst kommen die Guten nicht weiter. Die Polizei hat allerdings schon eine kleine Spur, weil sie sich sagt, es könnten nur Insider sein. Mhm. Oder was würdest du meinen?
Ja, du hattest jetzt ja am Anfang gesagt, und so Abläufe, wann wer Dienst hat. Vielleicht auch ganz gezielt eben diese Gruppe, wo man sagt, okay, das sind 5, die vielleicht nicht ganz so aufmerksam sind oder ein bisschen langsam, wo man sagt, okay, die sind sehr naiv, da hat man ein leichtes Spiel. Oder die sind noch nicht ganz so lange dabei, das sind noch recht Anfänger, irgendwie sowas, haben noch nicht ganz so viele Dienstjahre oder Dienstmonate, dass man ganz gezielt eben auch diesen Schichtwechsel mit denen abgewartet hat. Das klingt für mich auch so, als kann das nur jemand Internes sein. Und wie du an diese Bunker kommst und was da drin ist, Das weiß ja kein Mensch, kein Zivilist von außen.
Ganz genau, keiner von außen. Deshalb durchleuchten Sie jetzt erstmal die anderen, die in der Kaserne stationiert sind. Die haben alle ein Alibi. Da ist keine Spur. Es gibt keine Zeugen. Es gibt in der ganzen Stadt Lebach und auch in dem kleinen Dörfchen keinerlei Zeugen, die irgendwen, die auch nur ein Auto oder irgendwas gesehen haben, was verdächtig wäre. Demnach beginnt die Polizei in zwei Richtungen zu ermitteln, und zwar einmal in Richtung extern, also in extern und einmal in Richtung intern. Und intern bedeutet, wir gucken mal, welcher, der seine Wehrpflicht hier gemacht hat, ist denn jetzt nicht mehr hier und ist aus der Wehrpflicht entlassen. Da finden sie einen jungen Mann, der schon einige Zeit durch kriminelle Machenschaften aufgefallen ist und auch schon mehrfach eingesperrt.
Also persönliche Rache vielleicht.
Ja, das könnte persönliche Rache sein. Doch die Sache wird dann, können sie ihm das letzten Endes nicht wirklich nachweisen. Also kommt die Sache zu Aktenzeichen XY. Damals noch der wunderbare Herr Zimmermann, der diese Sendung moderiert hat und hat dann einen Aufruf gemacht. Man hat übrigens vermutet, dass es sich um die Mafia auch noch handelt. Also man hatte jetzt so drei Punkte. Es könnte eine Terrororganisation sein, es könnte die Mafia sein, die sich Munition holt, oder es könnte ein privater Racheakt von einem ehemaligen Wehrdienstleistenden gewesen sein. Und nun passiert, ist es wieder mal Aktenzeichen, das den Durchbruch bringt. Dass sich jetzt was ganz Ungewöhnliches passiert. Und zwar meldet sich als Zeugin eine Wahrsagerin. Und auch wenn die Leute diese Wahrsagerin in keiner Weise ernst nehmen, weil das ist zu skurril, dennoch meldet sich die damals sensationell berühmte Wahrsagerin Madame Buchela.
Das wird mein absoluter neuer Lieblingsfall.
Die Buchela, das habe ich auch von meiner Mutter gehört, war damals eine sensationell bekannte, also wirklich ein A-Promi, die auch überall irgendwie auftrat mit ihrer Wahrsagekunst und ihren Vorhersagen. Sie hatte, glaube ich, auch eine Glaskugel.
Kannst du den Namen nochmal sagen?
Madame Buchela. Also eine wirkliche A-Promi, aber trotzdem für die Polizei erstmal nicht so relevant. Doch die Infos, die sie gab, waren dann, zwar meldete sie sich am 25. April 1969, erzählte, was ihr da widerfahren ist. Und zwar wäre zu ihr ein Kunde gekommen, der von ihr in ihrer Privatsprechstunde so die Zukunft vorausgesehen haben wollte.
Mhm.
Er hat sich vorgestellt als Dr. Sardo. Ein interessanter Name. Sardo. Hat so ein bisschen was
Sardo
von...
Tomaso.
Genau. Er hat sich bei ihr vorgestellt. Er brachte noch ein paar andere Männer mit und die verhielten sich aber so sonderbar in ihrer Praxis, dass sie dachte, mit denen stimmt was nicht und dass sie auch dachte, die sind doch kriminell irgendwie. Irgendwas stimmt mit denen.
Was mich machen muss, es ist diese Dreiecksbeziehung, es sind diese drei Kommunen.
Ja, genau. Und daraufhin hat sie sich das Kennzeichen des Autos gemerkt. Also die Frau war schon schlau.
Ja.
Hat sie sich das Kennzeichen des Autos gemerkt und aufgeschrieben, hat aber mit niemandem darüber gesprochen. Tja. Und diese Information hat sie dann der Polizei und den entsprechenden Beamten von, also Zuschaueranrufe entgegennehmenden Callcenter-Mitarbeitern zur Kenntnis gebracht. Und daraufhin kommt die Polizei und geht diesem Hinweis nach. Und in der Tat finden sie drei Männer. Hans-Jürgen Fuchs, Wolfgang Ditz und Gernot Wenzel.
Sie hat jetzt drei gesagt, dass sie sich komisch verhalten haben, aber nicht, dass die da an irgendwas beteiligt sind, oder?
Nein, das haben sie erstmal nicht, aber er hatte sich ihr eben als Dr. Sardo vorgestellt und das war dann sozusagen das Verhängnis geworden. Sie hat also dann sozusagen, wurden diese drei dann vernommen. Es wurde klar, dass sie eben nicht nur homosexuell sind, sondern auch natürlich mit Waffen umgehen konnten. Das war natürlich, dass er da früher eben in dieser Kaserne stationiert war und diesen Wachdienst oft genug selber geschoben hatte und aus diesem Grund auch die Abläufe aus dieser Kaserne in Lebach einfach nur zu gut kannte. Er kannte auch die dort Diensttuenden und er kannte die ganzen Leute dort. Der Haupttäter, dieser Hans-Jürgen Fuchs, kannte einfach die gesamte Anlage und alles, was damit zusammenhing. Es wurde dann immer mehr deutlich, dass sie diese Munition und die Gewehre für was ganz anderes braucht. Und zwar hatten sie vorgehabt, Madame Buchela zu überfallen.
Hey, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Damit kommt man jetzt nicht klar. Sie haben diese Leute alle erschossen, nicht aus Rache, sondern weil sie vorhatten, mit den Sturmgewehren Madame Buchela zu überfallen. Madame Buchela, damals ein A-Promi, dem ganz viele Leute wie einem Psychiater, was ja damals auch noch verpönt war, zu einem Psychiater zu gehen, das war ja sozusagen das Eingeständnis, dass man, also es ist ja noch nicht lange her, dass man Leute vergast hat, die ein psychisches Problem hatten. Also so ohne weiteres ging man früher nicht zu einem Psychiater oder einem Psychologen. Ne? Ist ja nicht so wie heute, wo man sagt, oh, geh mal in Therapie. Nee, so war das früher nicht. Also da ging man dann lieber zu einer Wahrsagerin, die einem dann Lebensratschläge erteilt. Sie war berühmt dafür, dass sehr gut.
Wahrscheinlich könnte man die gut entführen und viele würden dafür auch Geld zahlen, dass sie zurückkommt.
Du bist auf der richtigen Spur.
Oder?
Ist ganz genau auf der richtigen Spur.
Man sammelt die Kohle von ihr ein, lässt sie weiter wahrsagen und.
Also, es geht darum, einmal ihr Geld zu rauben und sie zu erpressen, Geheimnisse über ihre sehr prominente Klientel preiszugeben. Und
schlau.
Dann war die Absicht, die Kundschaft zu erpressen. Es handelt sich um sehr, sehr reiche Personen und diese Kundschaft zu erpressen. Sie hatte ja so die Funktion eines Psychotherapeuten. Die Leute haben ihr alles erzählt, wirklich alles erzählt. Selbst hochkarätige Wirtschaftsbosse haben ihr wirklich alles aus ihrem Seelenleben erzählt. Und die Täter dachten wirklich, sie könnten sie damit erpressen. Der Gerichter vor dem Gericht, das Verfahren wurde letzten Endes 1970, also nach einem Jahr, entschieden. Der Richter ist trotzdem ziemlich fassungslos. Ne? Er sagt, dass die Munition und die Gewehre einen Wert von 2000 Mark hatten und dass er davon 4 Menschen totgeschossen hat und einen so schwer verletzt hat, dass der sein Leben in der Klinik verbringen wird. Und nur für so ein kleines bisschen Munition.
Also es ist ja noch gar nicht mal viel gewesen.
Es wird dann nochmal genau drauf eingegangen, wie sie das eben gemacht haben. Sie kannten die Abläufe, haben eben draußen gelauert und gewartet, bis der in seine Runde eben gerade außer Sichtweite war, haben den Maschendraht geöffnet und sind dann wirklich in einem geplanten Weg blitzschnell da rein eingedrungen und haben dann sofort gleich um sich geschossen. Und wussten natürlich auch, wozu der Schlüssel ist und wo der Schlüssel für die Munition hängt. Der Prozess, der 1969 begonnen hat, war natürlich ein Skandal. Ja, das war also eine Sache, die die Presse erschüttert hat, also die Öffentlichkeit erschüttert hat. Und zwar, es ist ein Skandal für die Bundeswehr. Denn es stellt sich die Frage, wie kann es denn sein, dass ein Munitionsdepot so ungesichert ist? Und wie kann es sein, dass militärische Abläufe so bekannt sind, dass jeder, der mal da Dienst getan hat, und das sind ja viele, mal eben da einbrechen kann? Die Täter wurden natürlich verurteilt. Und zwar lebenslange Freiheitsstrafe für die beiden Hauptangeklagten Hans-Jürgen Fuchs und Wolfgang Ditz. 6 Jahre Freiheitsstrafe für den Drittbeteiligten Gernot Wenzels wegen Beihilfe. Der hat also, die Organisation war der überwiegend mit beteiligt. Danach hat es noch einen zweiten Prozess gegeben. Und zwar waren in der Presse die Bilder der erschossenen Polizisten, so wie sie aufgefunden wurden, in Nachtwäsche und ähnlichem oder in Uniformen mit blutenden Verletzungen, in den Zeitungen gedruckt. Dann ist die Frage hinterher eine ethische Frage für die Presse geworden. Darf man eigentlich Tote fotografieren und in der Zeitung drucken? Haben Tote irgendwelche Rechte an ihren Bildern? Und außerdem, darf man die Namen von Straftätern nennen?
Damals war das aber noch ganz anders wie heute.
Es war anders und es hat dann auch zu einer Veränderung der Gesetze geführt, dass man die Namen der Straftäter nicht mehr so ohne weiteres nennen darf. Da sie aber mittlerweile in sämtlichen Medien inklusive Wikipedia frei zugänglich sind, gehe ich mal davon aus, dass das rechtens ist. Also das Ganze zeigt also nicht nur Schwächen bei der Bundeswehr, selbst bei einer Eliteeinheit, sondern es zeigt aber auch, dass selbst Elitesoldaten nicht vor tödlichen Angriffen zu Hause, daheim sicher sind. Und auch sie können Opfer eines Mordes werden, auch wenn man das gar nicht vermuten will.
Aber meine Frage ist jetzt, wieso haben die das nicht durchgezogen? Haben die sich einfach zu dämlich benommen und die Madame ist dann misstrauisch geworden? Oder wollten sie die erst ausspionieren und wollten sie dann überfallen? Das ist
Also die Propeller vermuten, dass man sie ausspionieren wollte. Das haben sie dann hinterher auch beim Verfahren sozusagen zugegeben, dass sie sie ausgekundschaftet haben, wann welche Kunden kommen, dass sie im Auto vor ihrer Praxis lange Zeit gewartet haben, genau aufgeschrieben haben, wann der Schichtwechsel ist, eben also wann die, nicht Schichtwechsel, sondern wann neue kommen und die anderen rausgehen, haben gemerkt, dass da immer ein bisschen Zeit zwischen ist, dass die Leute sich nicht gegenseitig begegnen, haben ein bisschen geguckt, wer denn da rein und raus geht, an welchen Tagen, haben dann schließlich auch wieder diese 5 Minuten Pause genutzt, in der sie alleine war. Aber sie hat wohl eine Sprechstundendame vorher gehabt und irgendwie ist das Ganze dann aufgrund des komischen Verhaltens irgendwie, die haben sich so abstrus benommen, dass sie so misstrauisch wurde, dass sie sich gedacht hat, mit denen stimmt was nicht.
Das ist
Vielleicht hat
natürlich
sie sich auch bedroht gefühlt.
sehr, ja, das ist natürlich sehr dämlich.
Ja. Und dadurch und wieder einmal durch Aktenzeichen XY und natürlich durch die aufmerksame Wahrsagerin hat man sie dann erwischt.
Ich finde das so unglaublich schlimm. Also Munition dafür, ja, 5 Leute beziehungsweise 4 Leute töten. Einer, der halt wirklich, ja, wahrscheinlich ein Pflegefall sein wird oder war sein ganzes Leben lang. Das waren ja auch quasi die Freunde oder zumindest Arbeitskollegen, Kameraden von Fuchs, sage ich jetzt mal. Und wie gewissenlos muss man sein? Man hat mit den Menschen Zeit verbracht und ich glaube, da ist tatsächlich aber auch ein bisschen Rache mit im Spiel, so von wegen, ne, vielleicht waren das auch die, die ihn mal gemeldet haben oder so. Also, boah, das ist total schlimm.
Ja, finde ich auch. Also hinterher wurden die auch nach ihren Motiven befragt. Die Motive waren, dass sie eben auswandern wollten in ein Land, in dem Homosexualität erlaubt ist. Und dafür hätten sie halt Geld gebraucht. Und dieses Geld wollten sie halt erpressen. Und sie hätten also die Madame Buchela überfallen wollen, um sie eben langfristig zu erpressen und damit die Kunden zu erpressen. Aber insgesamt klingen alle die Pläne, die die haben, sehr verworren. Denn der Haupttäter hat vorher schon einmal eingesessen, weil er ebenfalls eine Straftat begangen hat und hat dabei 40.000 Mark, eine damals unglaubliche Summe, also wahrscheinlich so viel wie heute 100.000, erbeutet hat. Und dann ist er aber nicht ausgewandert mit seinen beiden Ehepartnern, sondern er ist in Luxusurlaub gefahren und hat das Geld da relativ schnell verprasst.
Okay,
Ne?
das ist
Also
natürlich dämlich.
eigentlich möchten sie im Luxus leben. Also es geht nicht einfach darum, auszuwandern in ein Land, wo Homosexualität erlaubt ist, sondern ich habe das Gefühl, es geht einfach wirklich um ein Luxusleben.
Und dann in ein anderes Land.
Und das ist natürlich auch die Frage, wenn jemand vorher schon durch Straftaten aufgefallen ist, ist so jemand dann wirklich geeignet, um Soldat bei der Bundeswehr zu werden?
Ich weiß halt nicht, wie das damals mit den Papieren ist. Ich glaube, damals konntest du einfach Dinge besser kaschieren, besser vernichten, fälschen. Das war
Ich
einfach.
denke auch. Ja, ich glaube schon, dass man das besser hat vertuschen können. Also, ich muss sagen, dass die Öffentlichkeit dann hinterher natürlich sich wieder in ihren Vorurteilen gegenüber Homosexuellen bestätigt gesehen hat und gesagt, natürlich die, ne, ist eh schon ein Verbrechen, schwul zu
Oh.
sein. Jetzt sind sie auch noch Täter geworden. Ganz klarer Beweis. Das muss man unter Strafe stellen, denn das ist ja ein klarer Beweis. Die Schwulen sind alle kriminell. Das hat der Bewegung als solches natürlich auch wieder richtig einen reingehauen. Also ein eigentlich spektakulärer Fall und vor allem spektakulär nicht nur wegen der Morde, sondern auch wegen der Rolle von Madame Buchela, gelöst durch eine Wahrsagerin.
Ja gut, ihr Lieben, dann war das unser heutiger Fall.
Ja, das ist es. Und dann schaut, dass ihr eine schöne Woche habt, passt gut auf euch auf und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, bis dann, ihr Lieben.
Ciao, ciao.